Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf und Ihnen zum Thema der Sterne berichten darf, aus ganz unterschiedlicher Sichtweise und Perspektive. Zunächst erlaube ich mir einen Nachtrag zu machen. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich dieses Mal das Bild, eine schöne Aufnahme vom Bild des Alessandro Botticini mitbringe, nämlich das Bild Tobias mit den Engeln. Vielleicht reduzieren wir die Beleuchtung. Genau, bitte, danke. Ja. Sodass wir dieses wunderschöne Gemälde richtig genießen können. Es handelt sich um ein Bild aus der Renaissance, unschwer erkennbar. Zum einen an der Pinselführung, zum anderen an den Farben, aber insbesondere an den subtilen Hintergründen des Bildes. Sie wissen, die Renaissance, wir haben uns ja darüber schon unterhalten, hat ganz viel Parallelen zu unserer Zeit. In der Renaissance war die Bevölkerung interessiert, nicht nur an den Erkenntnissen, die man anhand der fünf Sinne gewinnen kann, sondern an den Erkenntnissen, die man jenseits der fünf Sinne sich einverleiben kann, mit ganz unterschiedlichen Methoden und mit völlig anderer Methodik, als es die hehre Naturwissenschaft vermag. Wir haben uns unterhalten über Esoterik und Exoterik und auch das wird beim nächsten Mal, ich möchte auf das dann noch näher eingehen. Botticini, nicht so wenig wie Botticelli, Botticini war eigentlich mehr ein Dekormaler und hat dann den Auftrag bekommen, ein Motiv, das sehr häufig war, nämlich jenes aus der Bibel, Tobias mit den Engeln, darzustellen. Und er hat sich orientiert an Abbildungen, die es von großen Künstlern seiner Zeit und auch davor gegeben hat. Bestimmt kennen Sie die Darstellung auch von Da Vinci. In diesem Bild, es ist eines meiner erklärten Lieblingsbilder, ist ganz viel Information drinnen, die ganz spannend ist. Und es passt so schön eigentlich auch in den heutigen Abend. Es hat schon beim letzten Mal so gut gepasst, nämlich gleich mit dieser Figur. Welche sind denn diese drei Engel, die wir da sehen? Zu linken haben wir in der Ritterrüstung mit rotem Schleier und mit dem erhobenen Schwert den Erzengel Michael dargestellt. In der unserer christlichen Mythologie der mit dem Schwert der Trennung, des Freischneidens und auch des klaren Lichts. Er ist der Repräsentant des klaren Lichts der Sonne, des kristallweiß goldene Licht der Sonne. Das ist der Erzengel Michael, ist der Engel der Sonne. Und in der Klarheit dieses Lichts gelingt es dann, dem Nativen auch Klarheit in sich zu finden, hoffentlich. Er trägt also dieses Schwert und in der anderen Hand trägt er noch ein wichtiges Symbol, nämlich die Kugel. Darüber sprechen wir nachher noch. Schauen wir uns die anderen Symbole an, der beiden anderen Engel. In der Mitte steht hier mit durchaus dominierend dem smaragdgrünen Licht, das er repräsentiert. Er ist der große Heiler Gottes, es ist der Erzengel Raphael. Und er trägt hier als Symbol einen Ring, einen geschlossenen Ring. Und er hat auch in seiner linken Hand hält er die Hand des hingebungsvoll gottvertrauenden Tobias, der in seiner linken Hand wiederum ein Symbol hält, den Fisch. Und in der rechten Bildhälfte finden wir den Erzengel Gabriel mit der klassischen, weit verbreiteten Symbolik der Lilie. Erzengel Gabriel ist der Repräsentant des silberweißen Lichtes des Mondes, sodass wir zum einen hier die Initiation auch in Michael erkennen können. Das passt sehr gut zum Stadtgeordneten-Thema des Widder. Und wir haben hier heute, passt recht gut dazu, den Gabriel mit dem Mond, das Krebsthema, das Leiden und die Überwindung des Leids. Und in der Mitte der Heiler, das passt eigentlich recht gut zum Schützen. Heilung ist ein Thema des Schützen, Kierung. Die einzelnen Symbole vielleicht nur, oder diese beiden im Besonderen, Heilung ist dann erfolgt, wenn es gelingt, sie ganzheitlich vorzunehmen, ein wichtiges Thema in der heutigen Medizin. Ganzheitliche Mediziner werden von den Patienten gesucht. Und ein Symbol der Ganzheitlichkeit ist natürlich der geschlossene Ring. Und Gesundheit kann nicht etwas sein, das man herauspickt als ein Symptom oder ein Element aus oder ein Konglomerat aus Symptomen im Sinne eines Syndroms, sondern Genesung und Heilung kann nur in der Gesamtheit erfolgen, wenn sie bleibend sein soll. Das repräsentiert einfach dieser Ring. Und bei Michael, der trägt hier sozusagen die Sonne in seiner Hand, könnte man auch sagen, und die Kugel natürlich auch ein Symbol für die Perfektion. Denn zur Perfektion gelangt man ausschließlich, wenn man sich von aller Verblendung freimachen kann. Vielleicht trägt er auch deswegen die Rüstung, weil er uns auch letztlich davor bewahren möchte, vor Verblendung. Aber auch klarerweise wird er angerufen in der Notsituation von Angriffen auf allen Ebenen unseres Seins. Der Tobias ergreift die linke Hand des Raphael im Gottvertrauen. Und dieses Gottvertrauen ist dargestellt natürlich durch den Fisch. Wir haben ja uns im Einführungstag ein bisschen darüber unterhalten und auch letztes Mal angedeutet, die Fische sind ein Christus-Symbol. Aber nicht gemeint ist hier der Mensch Jesus, sondern das Christus-Prinzip, das Jesus verkörpert hat als Mensch, natürlich. Allumfassend. Und in diesem Gottvertrauen gibt er sich also hin und geht seiner Wege. Und für mich ist es einfach ein schönes Symbol, weil es gerade auch in meiner beruflichen Tätigkeit als Arzt, insbesondere beim Operieren, oftmals notwendig ist, sie einfach im Vertrauen darauf, dass alles gut wird, in den OP hineinzubegeben. Sie lachen, aber es ist wirklich so. Zum Glück nicht jedes Mal. Und seitdem ich aus dem öffentlichen Spital zurückgezogen habe, wo ich als Unfallchirurg viele Schwerstverletzte versorgen durfte, ist es auch weniger geworden. Aber wenn Sie in einen Schockraum hineinkommen im Spital, wo jemand angeliefert wird, der schwerstverletzt ist, ganz ein buntes Bild an Verletzungsbildern präsentiert, so wünscht sich die Schulmedizin es so gern, dass man da Leerlauf macht und einfach ein Programm herausnimmt und sagt, in diesem Fall machen wir das. 1, 2, 3, 4. Wenn man das an jene Situation anwendet, wird man Schiffbruch erleiden. Und da braucht es dann eben manchmal Intuition und eben ein gesundes Gottvertrauen, um die Situation dann lösen zu können. Das muss natürlich jeder für sich einen Weg finden. Das war halt der meine. Das hat sich recht bewährt. Das wollte ich nachholen. Und ich finde es eine schöne Einstimmung den heutigen Abend. Und wir müssen jetzt, wenn wir schon von Da Vinci gesprochen haben, ihn auch ein bisschen bemühen. Darf der Herr dieses Bild danach zeigen? Das haben wir uns auch schon angeschaut. Ah ja, wir waren das letzte Mal nicht da. Ja, doch immer, ah, das ist gut, weil, das ist zum einen gut, weil das sagt man, dass ich das ein bisschen herumspricht und das Interesse daraus. Und zum anderen ist es gut, weil einiges von dem, was ich heute erzählen werde, sind für jene, die schon da waren, ein bisschen eine Wiederholung. Und ich habe mir gedacht, es werden sicher ein paar dabei sein, die noch nicht da waren. Da ist vielleicht wichtig, dass das gezeigt wird. Daher darf ich gleich dieses Abendmahl nochmals präsentieren und in Erinnerung rufen, dass Da Vinci uns hier jene Situation vorführt, unmittelbar nach dem Beendigung des Ausspruches Jesus, einer von dieser von euch an diesem Tische wird mich verraten. Und er hat die erschreckten oder gelassenen oder entsetzten oder fragenden, leidenden Gesichter und Körperhaltungen seiner Jünger dargestellt und festgehalten. Genau in diesem Augenblick. Damit hat Da Vinci wieder eine Tradition gebrochen. Und er ist natürlich extrem hinterfragt worden, beziehungsweise auch kritisiert worden. Wie konnte er nur, denn es ist doch üblich das. Aber die Renaissance war eben so, dass sie mit Tradition gebrochen hat. Mit der Tradition der damaligen Jetztzeit und sich aus Frustration der Entscheidungen der Politik und Wirtschaft aber auch der Religion, sich anderen Quellen zugewandt hat. Und Da Vinci hat sich eben für diese Situation entschieden, denn üblich war, was darzustellen? Na, jenen Zeitpunkt, als Jesus das Brot mit seinen Jüngern gebrochen hat. Das findet man eigentlich in allen anderen konventionellen Darstellungen. Aber Da Vinci zeigte diese Situation, wo Jesus diese Worte gesprochen hat. Wie ist jetzt die Körperhaltung von den Einzelnen? Da Vinci hat zunächst mal die 12 Jünger in 4 Gruppen zusammengefasst, 4 Dreiergruppen. Wir haben hier die Frühjahrsgruppe, wir haben den Widder, den Stier, hier haben wir den Zwilling, eine typische Haltung für den Zwilling, hin und her gerissen, mit dem Kopf nach links, mit den Händen nach rechts. Er war ganz bestimmt der Erste, der aufgesprungen ist, weil ruhig sitzen ist ja nicht unbedingt so die Zwillingsqualität. Gefolgt von der Sommergruppe, der Krebs, der Löwe, die Jungfrau, die Herbstgruppe, Waage, Skorpion und Schütze und dann die Spätwintergruppe, also die Frühjahrsgruppe, der Übergang mit dem Wassermann, Steinmann und den Fischen. Daher, zu dem kommen wir dann auch heute, sieht man ganz klar das Krebsige. Nicht? Man kann dann, wenn man da hinhört, das Bild, kann man das recht hören, aber meist, du kannst doch nicht annehmen, dass ich das tun würde. Das kann man nicht. Ja. Und der Zwilling würde sagen, was ist jetzt davon zu halten? Und der Löwe, der sich da also vor seinem Meister schützend in den Brust herausreicht, die Arme zur Seite hält und sagt, also, über dich lasse ich nichts kommen. Also, ich stehe ganz zu dir. Im Hintergrund, Nördin, die Jungfrau, also das müssen wir jetzt erstmal sehen, also wer kommt denn da in Frage, da vielleicht so. Die Waage, konfliktscheu, hält den Mund, faltet die Hände, bittet und betet um eine segensreiche Lösung. Und der dann zutiefst erschrocken ist und er sich nicht so leicht anmerken lässt, mit Pokerface, würde man vielleicht heutzutage sagen, der Verräter. Der Judas, der mit dem rechten Ellbogen das Salzfass umstößt, ihr seid das Salz der Erde, er verdirbt es. Und natürlich dann der Dampfplauderer, der Schütze, der sofort das Messer zückt, der Glaubenskämpfer sagt, also, das soll einer machen, dann rücke ich mit meinem Messer an den Leib. Strukturiert, ruhig, gelassen, geordnet. Also das ist völlig unethisch, erscheinbar. Wassermann und Fische, Fische wahrscheinlich sprachlos, im Innersten zutiefst, chaotisiert. Und was sagt Jesus? Wie verhält sich Jesus? Das ist die wirkliche Gelassenheit und die Zentrierung und die Mitte und das Annehmen dessen, was unausweichlich ist. Er ist vollkommen in seiner Balance, ganz zentriert, verbunden mit der Alleinheit. Meister Da Vinci hat seine rechte Schläfe exakt in das Zentrum des Bildes gesetzt. Von dort aus gehen auch alle perspektivischen Strahlen aus, der Raumperspektive. Er kleidet ihn in den Formen Yin und Yang, etwa in gleichen Flächenverteilungen. Er gibt ihm beide Hände, eine weist zum Himmel, die andere zur Erde, ein Symbol für die Ausgewogenheit, die sich ein bisschen widerspiegelt in seinem Lieblingsschüler, dem Johannes, der, wenn wir dieses Bild genau anschauen, das haben wir im Alles Electronica Center schon getan, wer war vorhin damals mit? Können Sie sich erinnern, da haben wir uns dieses Gesicht ganz genau angeschaut, diese beiden Gesichter haben wir verglichen, wir haben im Schützenden Männergesicht gefunden und wir haben im Johannes ein Damengesicht gefunden. Und Da Vinci, der Perfektionist, war es gewöhnt, mit Schablonen zu arbeiten. Und hat einmal eine perfekte Schablone gehabt, hat er die ganz oft wiederholt verwendet. Und die Schablone für dieses Gesicht ist deckungsgleich mit der Madonna in der Felsgrotte, die im Louvre hängt. So dass man also vielleicht auch annehmen darf, und in einem Roman, der verfilmt worden ist, ist es ja aufgegriffen worden, dass das möglicherweise gar nicht so sehr ein Jünger ist, der hier abgebildet ist, sondern vielleicht die angebliche Verlobte, angeblich nach den Apokryphen, Evangelien sogar die Frau des Meisters, die Frau von Jesus. Spiegelnd die Körperhaltung, spiegelbildlich auch das Gewand. Der Mann mit Jan rechts, Jim links, bei der Frau umgekehrt. Da Vinci regt an zum Nachsinnen, zum Nachdenken, zum sich hineinversenken in dieses Bild. Er hat aber nur herausgegriffen, weil es so schön plakativ ist, der Zwilling, der Krebs und der Schütze hier. Und ja, ich denke, jetzt könnte man dieses Bild aber auch wieder verlassen und steigen jetzt ein in das, was ich über Zwillinge und Schütze erzählen möchte. Habe bemüht, wieder möglichst eine breite Perspektive zu finden und auf die Tierkreiszeichen aus verschiedener Perspektive draufzuschauen. Wir erinnern uns, dass wir der akribischen Naturbeobachtung jede Art von Kalendarien zu verdanken haben. Und das verdanken wir im Speziellen jenen Altvorderen, die einen Großteil der Zeit im Freien waren und die Natur beobachtet haben, mitgeschrieben haben. Also unseren Vorfahren vor Tausenden von Jahren. Heutzutage sagen uns ja die Soziologen, dass wir nur noch 2% der Tageszeit im Freien sind, den Rest sind wir irgendwo drin, wie zum Beispiel jetzt hier, wo wir uns über das unterhalten. Und damals wird es wahrscheinlich ein bisschen umgekehrt gewesen sein, tendenziell, da waren die Menschen draußen. Und im Draußensein wurde der Natur begegnet. Und in der Begegnung der Natur hat die auch das Lehrbuch aufgemacht und ihre Weisheit angeboten. Und die Menschen haben also beobachtet und gelernt, dass es ganz elementare, entscheidende, wichtige, immer wiederkehrende Zeitpunkte gibt im Jahreskreis, die so bedeutend waren, dass sie als Kalender Niederschlag gefunden haben. Wir haben vom achtspeichigen Rad gesprochen, das sie nicht nur in den Vorfahren unseres Kulturkreises hier findet, sondern das achtspeichige Rad finden wir natürlich auch in der ganzen Welt. Und diese acht Speichen repräsentieren die vier solaren Feiertage und die vier lunaren Feiertage. Heute begegnen wir wieder zwei solaren Feiertagen, die Wintersonnenwende und davor der Sommersonnenwende. Wir haben über diese Frühlings-, Herbsttag, Herbst- und Tag- und Nachtgleiche ja schon gesprochen. Das Maienfest und Allerheiligen, den Schlachtenmonat, haben wir beim Skorpion ja schon erwähnt und eingeläutet. Bleibt uns dann nur die Lichtmesse und nach der Himmelfahrt. Also, vier Feiertage, die sich am System Erde-Mond orientieren. Vier Feiertage, die sich am System Erde-Sonne orientieren und diese vier miteinander ergeben dieses achtspeichige Rad. Astrofotografisch dargestellt von Tunk.tc, eine Aufnahme, die Sie ganz leicht im Internet aufsuchen können auf der NASA Astronomie Bild des Tages Website. Da hat er es publiziert, Tunk.tc, der türkische Astrofotograf, beziehungsweise eigentlich ein Tevan-Fotograf, The World at Night, eine Website, die einen Besuch sich verdient von Ihnen. The World at Night umfasst Fotografen, die mit handelsüblichen DSLR-Kameras die Welt inszenieren vor dem Sternenhintergrund oftmals, mit kulturellen Schauplätzen, wunderschönen. Und hier eine Aufnahme, die er akribisch geplant hat. Diese Aufnahme zeigt uns den Jahreslauf der Sonne über ein ganzes Jahr eben. Das heißt, er hat die ein und die gleiche Kamera immer zur gleichen Uhrzeit, immer in die gleiche Blickrichtung ausgelöst. Und wenn man das ein Jahr lang macht, dann erhält man ein sogenanntes Analemma. Nachdem dieses Bild kreisrund ist, dürften wir das auch 90 Grad drehen und dann hätten wir eine liegende Ort, das Symbol der ewigen Wiederkehr. Es ist sozusagen das mathematische Symbol dessen, was uns die altvorderen Asiaten erzählen über das Rad des Samsara. Die ewige Wiederkehr in Form dieses Analemma. Wenn wir uns das Symbol anschauen, sind Extremwerte immer interessant, extreme Punkte. Da haben wir zunächst mal den Sonnentiefststand im Jahr und den Sonnenhöchststand im Jahr. Der Sonnenhöchststand gehört uns heute mit dem 22. Juni, der den Sommer und damit auch den Krebs einläutet. Und gegenüberliegend natürlich im Dezember dann die Winter, der Wintersonnentiefststand. Und das sind wirklich extreme Punkte, denn dazwischen finden wir, bewegt sich die Sonne scheinbar relativ schnell, scheinbar, am Tageshimmel, hat eine hohe Beschleunigung, wohingegen im Sommerbereich wird sie sehr, sehr langsam und bleibt dann stehen. Daher ist dieser Krebspunkt, 0 Grad Krebs, ein extrem labiler Punkt. Ein kritischer Punkt. Michael Roschen, soweit ich es verstanden habe, hat sich mit genau diesen kritischen Punkten auch befasst. Und 0 Grad Krebs ist ganz gewiss ein hochkritischer Punkt. Aber in meinen Familien fällt jemand, der genau dort geboren ist, und da ist es um diesen Wesenskern gegangen. Also Sie stellen sich am besten vor, Sie müssen auf einen Hügel eine Kugel schieben und müssen sie oben an der Hügelspitze ausbalancieren. Da muss sie stehen bleiben. Das ist nicht ganz leicht. Es ist zugleich der Sonnenhöchststand, das heißt die Zeit, wo der Tag am längsten ist im Jahr. Das zeigt uns Tim Florian Horn in dieser Aufnahme, in der nächsten Aufnahme, dann ist es schön. Da werde ich dann nachher drüber sprechen. Wir haben also hier jetzt nochmals diese grafische Darstellung von Wolfgang Peterlatz, genialer Astro-Software, und finden also den Tierkreis aufgetragen. Finden dann nochmal die einzelnen Daten. Und in der Mitte nochmals zur Erklärung, was ist der Tierkreis, wie kommt er zustande? Er hat also nichts zu tun mit den siderischen Sternbildern auf der Bühne des Sternenhimmels, sondern der Tierkreis, der auch nichts mit Tieren zu tun hat, sondern der semantisch sich ableitet vom Sonnengott Tyr aus unserer regionalen Mythologie und Überlieferung. Der Tierkreis ist eine Funktion, könnte man sagen, aus dem System Erde-Sonne. Und der Tatsache, dass die Erdachse, diese etwa 23,5 Grad, aus der Vertikalen ausgelenkt ist. So können wir zunächst, wenn wir nur die Erde betrachten, der Erde ein Gitternetz auferlegen. Das brauchen wir, damit wir uns orientieren können, GPS etc. Und da gibt es auch Extremwerte. Da gibt es zwei Pole und es gibt einen Äquator, einen Erdäquator, den können wir auf den Himmel hinaus projizieren, so bekommen wir den gelben Himmelsäquator. Und bedingt durch die Verkippung der Erdachse ergibt es sich im Zusammenhang mit dem scheinbaren Lauf der Sonne um die Erde entlang eines ganzen Jahres die sogenannte ekliptikale Ebene. Das ist ja jene Ebene, in der die Sonne scheinbar um die Erde läuft. Wir haben schon darüber gesprochen, eines der Angriffspunkte der vermeintlichen, der Astronomen, die sagen, die Astrologen, die kennen sich überhaupt nicht aus, die sagen, dass die Sonne da um die Erde läuft, so ein Unsinn, wo wir doch ganz genau wissen und es auch zeigen können, dass ja nicht die Erde im Zentrum des Sonnensystems ist, sondern die Sonne. Aber der Astrologe sollte einfach darauf sagen, aber wir interessieren uns ja nicht für den Schauplatz auf der Sonne, sondern wir leben bekanntlich auf der Erde und daher interessieren wir uns für den Erdschauplatz und dafür, wie sich das Firmament und im Besonderen die Sonne auf der Erde abbildet. Das wäre eine ganz einfache, sachliche Antwort, die sofort den Tierkreis als solchen identifiziert und erklärt. Und wir haben uns darüber unterhalten, warum das ausgerechnet 12 Felder sind, 12 Regionen, 12 Häuser, wie auch immer Sie das nennen wollen. Und das möchte ich dann jenen, die heute neu dazugekommen sind, nachher noch ein bisschen zeigen. Der Mensch findet sich also dann ein in diesen Tierkreis im Sinne der Inkarnation, wenn er in das Fleisch hineingeht, weil sich eine Seele immer mehr aus dem Feinstofflichen beginnt zu verdichten, bis sie letztlich inkarniert, inkarnere in das Fleisch hineingehen, um die Erfahrungen zu machen, die heute anstehen, entweder durch die nicht erledigten Aufgaben am Schreibtisch des letzten Lebens oder wenn man von der Reinkarnation nichts hält, einfach um Erfahrungen zu machen und dann wieder einzugehen in das, wie immer Sie es nennen wollen, Himmelreich, Seelenpool, Nus, egal, in welcher Mythologie jetzt Sie nachschauen, welche Ihnen am besten zusagt, das Prinzip bleibt das gleiche. Die vitruvische Figur, über die werden wir uns dann noch ein bisschen näher unterhalten. Vielleicht doch drei Worte drüber. Ich habe Ihnen da Dodekaeder herprojiziert, weil ja, wie Sie wissen, Kepler sich im ganz Besonderen nicht nur mit der Astronomie befasst hat. Die Astronomen sprechen immer sehr gerne über Kepler, aber lassen natürlich, wenn es ihnen nicht passt, die Astrologie außen vor. Wobei Kepler nicht nur ein Astrologe war, sondern der hat sich auch in dem Feld der Astrologen mit seinesgleichen angelegt, weil er ja jener war, der die Aspekte Quintil, Biquintil eingeführt hat, einfach deswegen, weil er erkannt hat, in dieser vitruvischen Figur geht es genau um dieses Pentagramm, das man da hineinlegen kann, zeige Ihnen das dann noch später. Dieses Pentagramm als uraltes Symbol für menschliches Dasein. Das schauen wir uns dann einfach zum späten Zeitpunkt an. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenk und schauen uns mal das Tierkreiszeichen der Zwillinge astronomisch und astrofotografisch an. Das hat Bedeutung und Relevanz, weil es sich ja in der nächsten Zeit zu einer schönen Abendsichtbarkeit entwickeln wird. Hauptsterne sind Castor und Pollux. Diese Sterne sind benannt nach den Dioskuren, also nach den beiden mythologischen Figuren der Zwillinge Castor und Pollux. Und astrofotografisch passend zum Zwilling eine bunte Schatulle und für die Astrofotografen eine schöne Region, eine aufregende, spannende Gegend, weil man ganz viele verschiedene faszinierende Objekte drinnen findet. Repräsentativ habe ich eines herausgegriffen mit einem Gruß vom Hubble Space Telescope, der wir Ihnen hier den Eskimo-Nebel darstellen und zeigen. Der Eskimo-Nebel hat nichts mit den Eskimos zu tun. Die sind nicht verantwortlich, dass es diesen Nebel gibt. Zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich, sondern vielmehr handelt es sich hier um, dreht sich alles um diesen Stern in der Mitte, der dabei ist, seine äußersten Schichten abzustoßen in Form einer Nova. Also es ist ein explosives Vorgehen. Dieser Stern hat den Großteil seines Daseins bereits hinter sich, hat aus dem Wasserstoffvorrat, den er bekommen hat, schwere Elemente synthetisiert auf dem Weg der Nukleosynthese, wo einzelne Atomkerne miteinander fusioniert werden. Beginnen mit Wasserstoff, dem urelementaren Baustein, das in der Fusion zu Helium wird. Dann geht es weiter über Beryllium, Sauerstoff, Kohlenstoff bis hin zum Eisen. Schaffen das große, massive Sterne, dieser nicht. Aber bis zum Sauerstoff hat er es eben alle mal geschafft. Und ist er dann fertig mit der Synthese, dann, damit es auch einen Sinn ergibt, dass dieser Stern es produziert hat, weil es ja Baumaterial ist, das verwendet wird, um neue Sternsysteme entstehen zu lassen, nach Planeten, muss das irgendwie verteilt werden. Und die Natur hat es so eingerichtet, dass zum Zeitpunkt, wenn dieser Auftrag abgearbeitet ist, kommt es zu einer explosionsartigen Reaktion, die dafür sorgt, dass mit einer enormen Geschwindigkeit von bis zu 1000 km pro Sekunde diese schweren Elemente den Weg hinausfinden, zentripetal ins Weltall. Und das könnte man so vorderkönig anschauen als traurig und sie denken, der arme Stern, jetzt muss er sterben, aber in Wahrheit ist es die Apotheose, der geplante Untergang, der im Programm ist, wie bei jedem von uns. So auch bei den Sternen. Und eine zwingende Notwendigkeit ist dafür, dass das Universum befruchtet wird mit seinen Produkten dieses Sternes, damit neue Sternensysteme und auch Planeten entstehen können und vielleicht auf einem anderen Planeten auch Leben, das genau über diese Prozesse und Zusammenhänge nachdenkt. Der Eskimo-Nebel, warum wird er so heißen? Sie haben es natürlich schon erfasst, weil wenn man so ein bisschen drauf schaut mit ein bisschen Fantasie, würde man da die Augen von einem Eskimo, die Stupsnase, den Mund und den Haarkranz der Kapuze vielleicht erkennen können. Nicht so sehr, okay. Na, dann habe ich Ihnen bei der Interpretation ein bisschen geholfen. Das ist ja eine sehr hoch aufgelöste Aufnahme, wenn wir das fotografieren. Auf meiner Homepage gibt es auch ein Bild von dem Nebel mit meiner Ausrüstung. Da ist die Auflösung natürlich etwas bescheiden und da kommen dafür die Augen, die Nase, der Mund und das war ganz sehr gut zur Darstellung. Und das kann man auch visuell anschauen. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, eine Sternwarte zu besuchen, dann können Sie vielleicht sagen, bei demjenigen oder derjenigen, die die Führung macht, wie wäre es denn, wenn wir heute aber den Eskimo-Nebel einstellen? Ja. Und wenn Sie das in Wien machen, dann wird dann die Antwort darauf sein, das können wir schon, da werden Sie nichts sehen. Warum? Wegen der Lichtverschmutzung. Da haben Sie einfach genau gar keine Chance. Da müssen Sie schon aufs Land rausfahren oder in die Berge rein und jemanden haben, der ein leistungsfähiges Fernrohr hat, dann können Sie diesen Sternennebel betrachten. Der ist relativ nah, es sind ein paar tausend Lichtjahre, das ist kosmologisch bedeutet gar nichts. Ja. Das ist unmittelbar in der Nachbarschaft, so wie wir hier nebeneinander sitzen. In dieser Nähe sozusagen befindet sich dieser Eskimo-Nebel. Aber es gibt nicht nur planetarische Nebel, Eskimo-Nebel, sondern im Tierkreiszeichen der Zwillinge findet sich auch ein schöner Kugelsternhaufen. Messier Nummer 35. Und in diesem findet sich noch ein weiterer kleinerer planetarischer Nebel. Und im Tierkreiszeichen der Zwillinge gibt es eine ganze Reihe weiterer. Aber damit will ich Sie nicht quälen, wollte Ihnen einfach nur schön diesen schönen Kugelsternhaufen hier auch noch präsentieren. Was ist ein Kugelsternhaufen? Ja, das ist eine kugelförmige Ansammlung von einem Haufen Sternen. Kugelsternhaufen. Ja. Wie der Name schon sagt, schaut natürlich so aus, als ob die dicht an dicht stehen. Und man würde sich fragen, und man hat sich ganz lange Zeit gefragt, wie gibt es denn das, dass sowas existieren kann? Weil wenn wir wissen, dass die Sterne alle groß sind und eine enorme Anziehungskraft haben, wie kann man verstehen, dass die nicht sofort im Zentrum sich zusammenballen und zusammenstürzen? Das hat man ganz lange Zeit nicht verstanden, bis man draufgekommen ist oder einfach ein paar Schritte zurückgemacht hat und das Gesamtbild angeschaut und sich klargemacht hat, das schaut für dich da aus, als es ist, weil das Ding ziemlich weit entfernt ist. Da reden wir jetzt von ungefähr 10.000 Lichtjahre. Das heißt, um es analog zu erklären, wenn wir bei Nacht in 10 Kilometer Entfernung ein Auto fahren sehen, dann sehen wir nur ein Licht. Wir können nicht wahrnehmen, sind es 2 Lichtungen, wie viel sitzen da drin, sitzt da wer drin? Wahrscheinlich schon, sonst müssen wir nicht fahren, hoffentlich sitzt wer drin. Aber wir könnten unmöglich auflösen, welche Marke etc. Das heißt, wenn dieses Fahrzeug dann uns nahe kommt und hoffentlich rechtzeitig stehen bleibt, dann erkennen wir, aha, da gibt es links einen Scheinwerfer und rechts und dann einen Kühlergrill und so weiter. Und genauso ist es auch hier, aufgrund der enormen Distanz erscheinen die Sterne viel dichter, als sie tatsächlich sind. Dieses Objekt hat einen Durchmesser von etlichen Lichtwochen. Das heißt, unser Sonnensystem passt da gleich ein paar Mal nebeneinander. Und wenn wir jetzt mit einem Raumschiff da durchfliegen könnten, durch das Zentrum, dann bräuchte man keine Sorge haben, dass wir da einen Stern anstoßen, sondern wenn wir da selbst, sagen wir mal, mit halber Lichtgeschwindigkeit durchfliegen würden, so würden wir nur alle paar Tage einen Stern aus dem Fenster sehen, der so groß ist, dass wir ihn überhaupt mit Daumen und Zeigefinger umfassen könnten. Also wir würden das jetzt vordergründig nicht sofort mitkriegen, dass wir jetzt in einem Kugelsternhaufen drinnen sind. Wenn wir uns jetzt da hier, wir funktionieren den Raum um in einem Sternenschiff und beamen uns da in einen Kugelsternhaufen und wir schauen alle raus, dann würden wir sagen, okay, Lichtverschmutzung gibt es keine, Sterne sieht man. Aber dass wir in einem Kugelsternhaufen drinnen sind, würde man nicht unbedingt sofort mitkriegen. Außer wir schauen dann auf die Koordinaten von Sulu, der das eingeben hat, dann können wir sagen, das ist ja genau die Location von dem 35. Okay. Also, einfach ein Phänomen, das sich durch die Geometrie ergibt. Auf Erden, passend zum Zwillingen, wird es bunt getrieben. An allen Ecken und Enden wird emsig gearbeitet, das wollte ich eigentlich sagen. Wird emsig gearbeitet. Die Bienen, die Sie hoffentlich noch längere Zeit für uns interessieren, obwohl wir ihnen das Leben sehr schwer machen, bestäuben erfreulicherweise und dankenswerterweise die Pflanzen, sodass auch es morgen noch Früchte gibt, nämlich dann in der Zeit, in der Krebslaufzeit, dass dort dann auch die Äpfel schon reif werden oder reif sind. Ja, also das, die Biene hier einfach als Repräsentant für Interesse und für arbeitsames, reges Herumschwirren. Und das ist ja durchaus eine passende Zwillingsqualität. Nolekens zeigt uns in der Mythologie die Dioskuren hier in dieser schönen Plastik, dieser schönen Marmorplastik. Castor und Pollux, die beiden Brüder. Ja, und wir strengen auch wieder den Jofra an und wollen uns in der symbolischen Darstellung der Zwillinge dann ein bisschen versenken. Fahren wir vielleicht zunächst mal durch das Bild hindurch. Schauen Sie sich es in Ruhe an. Okay, gut. Halten Sie mit mir den Fokus bitte auf die Mitte und lassen Sie die flankierenden Bilder mal außen vor. Wir bleiben mal in diesem Bild und schauen uns an, was sehen wir da. Also, eine ganze Reihe von Symbolen finden Sie da drinnen wieder. Jofra spart nicht an Symbolkraft. Vielleicht fangen wir an mit dem Einfachsten, nämlich mit Mann und Frau. Er stellt also hier symbolisch Mann und Frau nebeneinander und nicht gegenüber. Gegenüberstehen würde die beiden Säulen der Kabbala, die eine, die Säule der Strenge, am Kapitol oben die Sonne, repräsentiert Yang, und gegenüber die Säule der Milde mit dem Mond, dem Yin. Die beiden Figuren am Fuße der Säulen sind zum einen auf der Yang-Seite klarerweise aus dem Tarot der Narr, der sorgenfrei und vorbehaltlos in die Welt hinaus spaziert und sie auch penetriert. Daher auch der Wanderstab. Er ist ein typisches Yang-Symbol und eröffnet sich die Welt. Oftmals ist es ja so, erinnert mich an die Ausbildung, dass man, wenn man noch nicht allzu viel weiß, ganz besonders mutig wo hinein operiert. Da ist zum Glück dann einer, der einen dann ein bisschen navigiert, vielleicht einmal zurückhält. Ich tue das jetzt schon bewusst übertrieben darstellen. Also ich möchte jetzt das Bild der Medizin nicht noch schlechter machen, dafür sorgt ja die Politik. Also der Narr. Der geht also da sorgenfrei in die Welt hinein und vertraut darauf, dass alles passen wird. Er hat auch gar nicht viel mit, er braucht ja nicht viel, weil er getragen ist vom Gottvertrauen wiederum. Gegenüber haben wir aus dem Tarot die Mäßigung. Denn aus allzu viel Sorglosigkeit wird Übermut. Und dort tut es gut, wenn es die Mäßigung gibt. Daher stellt uns Jofra hier die Mäßigung in vom Tarot hin. Mann und Frau halten miteinander den Sadduzeus-Stab, den Hermes-Stab, das Symbol für uns Mediziner, das wir auf den Arzneistempeln der Ärzte wiederfinden. Das bezieht sich also auf den Sadduzeus-Stab und wahrscheinlich werden wenige meiner Kollegen den Hintergrund wissen, warum das der Hermes-Stab ist und was das mit Schlangen auf sich hat, und darüber wollen wir uns dann im Anschluss gleich ein bisschen unterhalten, aber auch meine beiden Bilder. Der Sadduzeus-Stab endet oben mit einem glasklaren, glatten Spiegel. Und damit verbunden, in der Überwindung der einzelnen Schritte, kommt es sozusagen zur Beflügelung und zur Befreiung des Geistes und damit zu einem klaren Bild über diese Welt. In Bodennähe finden wir die Symbole des Einhorns, einer aus dem asiatischen Raum kommendes typisches Yin-Symbol, und der Löwen, typisches Yang-Symbol. Und auch die Ägypter lässt er nicht außen vor. Wir finden hier den Tod, denn die Ägypter als Pavian dargestellt haben im Sinne des Weisheitsgottes. Weisheit und Wissen repräsentiert durch den Zirkel und die Welt. In der Erkenntnis liegt die Erschließung der ganzen Welt. Den Sadduzäerstab, den schauen wir uns jetzt da näher an, was hat es damit auf sich. Dieses schöne Gemälde zeigt uns, worum es sich dreht. Wir finden in der symbolischen Darstellung Ida und Pingala, die beiden Schlangen, die sich entlang der zentralen Lichtachse um uns im Zentrum winden. Und an den Schnittstellen finden wir die einzelnen Hauptchakren. Anfangen vom Wurzelchakra, Sakral, Solarplexus, Herz, Kehl, Stirn und des Scheitelchakras, die Kernchakren, die entscheidenden. Und daran anschließend die subtile Anatomie des menschlichen Körpers im Sinne der Meridiane, die wir alle auch gut kennen aus der Anwendung der Akupunktur. Wer aber noch nie akupunktieren? Ganz wenig. Danke, dass Sie die Hände unten lassen haben. Unter den Medizinerkollegen sage ich das immer, dass das nicht irgendwie esoterisch ist im abwerteten Sinn, sondern dass das Hand und Fuß hat. Ja. Das beruht ja auf Jahrhunderte, Jahrtausende alter Erfahrung. Und schicke meine Patienten, wenn ich ihnen weiter weiß, sehr gerne zu handfesten Meridian-Therapeuten. Und nicht selten finden wir da einen guten Schnitt, eine gute Schnittstelle, die uns weiterhilft in der Bewältigung von Problemen. Also, das ist eine sozusagen moderne Darstellung der Chakren und eine etwas ältere Darstellung der Chakren, die auch traditionell überliefert worden ist. Ich glaube, das ist ein Buch von Charles Leadbeater. Schlagen Sie mich nicht, aber ich glaube ja. Da finden wir also die gleiche Darstellung wieder, sogar noch ein bisschen erweitert, weil er uns ja erzählt hat, dass die Chakren nicht nur nach vorne sich öffnen, sondern auch nach hinten. Er spricht von der vorderen Achse und von der hinteren Achse. Das Wurzelchakra und die Scheitelchakra sind die einzigen unpaaren, solitären oder singulären Chakren, aber Sakral, Solarplexus etc. sind paarig angelegt. Und die können klarerweise, so wie auch das Blut und die Blutgefäße dynamisch sind und der Blutfluss nicht statisch ist, so sind klarerweise die Energieflüsse in den Chakren auch nicht statisch. Die sind nicht immer offen oder immer geschlossen, sondern es hängt einfach von der Umgebung ab, in der wir uns befinden, es hängt von unseren auch Gedankeninhalten ab, es hängt von unserer Gefühlsregung ab und es hängt davon ab, was wir alles im Laufe eines Tages so umgehängt bekommen, wenn wir es uns umhängen lassen. Das wäre jetzt sozusagen eine Reprise zurück ans Eingangsbild, Erzengel Michael, die Abschirmung, der Schutz. Das kann uns zum Beispiel dafür bewahren, dass uns im Laufe eines Tages allzu viel umgehängt wird. Das ist der Hintergrund vom Sadduzäerstab, der Hermesstab. Kommen wir zum Schützen, so ist es astronomisch und astrofotografisch ein Eldorado. Passend zum Schützen, Jupiter, Zeus, erwarten wir irgendwo eine zentrale Position am Firmament und genau die hat er klarerweise auch. Das ist schon interessant, dass er ausgerechnet die Astronomen mit der Positionierung genau ins Schwarze getroffen haben, weil der Schütze natürlich in genau jener Region ist, wo das Zentrum der Milchstraße sich befindet. Zentrum der Milchstraße, da schaut der Laser gerade von einem der Very Large Telescopes genau dorthin, ist aber vordergründig dunkel, opak, undurchsichtig, aber nur im sichtbaren Licht. Im nahinfraroten, infraroten Bereich und darüber hinaus, wenn wir dort hinschauen, so finden wir, wenn wir Sterne über eine längere Zeit und diesen Zeitraffer dargestellt verfolgen und beobachten, finden wir superschwere Sterne, extrem massereiche Sterne, die um einen gemeinsamen Massenmittelpunkt rotieren. Das sind extreme Bahnen, die diese Sterne haben. Mit enormen Beschleunigungen und ganz kurzen Bahnradien. Und da kann man natürlich dann ausrechnen, wenn man die Masse eines solchen Sternes bestimmen kann, das können wir spektroskopisch, wenn wir die Masse eines Sternes bestimmen können und seine Bahnachsen kennen, dann können wir auch zurückrechnen, wie groß die Anziehungskraft im Zentrum sein muss. Und die Anziehungskraft im Zentrum der Milchstraße ist so groß, dass es sich ergibt, dass es sich um ein schwarzes Loch handeln muss. Das heißt, im Zentrum von Milchstraßen, auch von einer Wildfremden wie hier, finden sich in aller Regel sogar superschwere schwarze Löcher. Also ganz besonders anziehungskräftige Gegenden, Objekte. Im Schützen finden wir aber natürlich auch ein ganzes Potpourri an gewaltig großen Sternentstehungsgebieten. Zeus war ja bekanntlich sehr bemüht, viele Lebewesen in Entstehung zu bringen, Kraft seiner Lenden. Und passend im Schützen finden wir den Showoffs dazu, wo das passiert. Das sind also einzelne Sternennebel wie Lagunennebel, Trifidnebel hier beispielsweise. Und das sind also ganz, ganz potente Sternentstehungsregionen. Im Umfeld finden wir unverbrauchten interstellaren Wasserstoff, der nur darauf wartet, auch zu einem Stern verarbeitet zu werden. Doch zum Zeitpunkt von uns Menschen, die in diese Region von Hunderten und Tausenden Lichtjahren hinaus fotografieren, ist das halt noch nicht geschehen. Nur ist es eine Momentaufnahme, die einen Zeitpunkt repräsentiert, der eben schon tausende Jahre alt ist. Es ist vielleicht gleichzeitig auch ein durchaus spannender Aspekt der Astrofotografie und der Astronomie überhaupt, dass wir aus dem, was schon längst vergangen ist, immer noch so viel lernen können über das Universum, wie es aufgebaut ist, auch darüber, wo wir uns darin befinden, wo unser Platz ist, wo wir herkommen, wo wir hingehen werden, können wir aus der Beobachtung des Lichts der Sterne ableiten und in Erfahrung bringen. Entweder auf den extrem mühseligen Weg der fünf Sinne, sprich der Herr Naturwissenschaft, oder auf den noch viel schwierigeren Weg der Einweihung oder halt der Esoterik ohne physische Instrumente, sondern vermittels der Kraft der Versenkung, Meditation oder wie immer Sie es nennen möchten. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten, über die Heilpflanzen ein bisschen, und wir werden das nächste Mal noch einer Reihe von Heilpflanzen begegnen. Und wenn wir gegenüberstellen, wie es die Naturwissenschaft macht, eine Pflanze zu untersuchen und drauf zu kommen, was sind Inhaltsstoffe, was können wir mit diesen Inhaltsstoffen Gutes tun, so muss die Pflanze gepflückt werden, zerlegt werden, skelettiert werden, mit einer Reihe von gaschromatographischen Untersuchungen eigentlich zerstört werden, um die Inhaltsstoffe dann zu haben. Das heißt, wir beginnen zunächst mit einem Lebewesen, das sich des Lebens erfreut, und am Ende der naturwissenschaftlichen Untersuchung bleiben Leichenteile übrig mit einer Latte an Substanzen. Und diese können wir dann natürlich verarbeiten. Oder man kann es auf die esoterische Art und Weise machen, und da geben uns die Naturvölker Auskunft, wie die das tun. Und die machen es so, die schicken ihren Medizinmann, das ist also jemand, der sehr erfahren ist in Meditation, eine hohe Konzentrationskraft hat, hohe Disziplin auch. Der begegnet einer solchen Pflanze, setzt sie hin, verbindet sich in Meditation mit ihr und fragt: Was können wir von dir lernen? Kannst du uns was Gutes tun? Und wenn ja, was? Und so bringt er das in Erfahrung. Der trennt sich dann in Dankbarkeit, die Pflanze lebt weiter und er weiß mehr. Also diese beiden Wege gibt es und muss jeder für sich entscheiden, welcher der richtige ist. Ja, hier eine weitere Aufnahme vom wunderbaren Lagunennebel im Schützen. Und im Schützen gibt es natürlich auch einen Kugelsteinhaufen, wenn Sie schauen, der ist natürlich noch viel dichter und leuchtkräftiger und auch stärker und massereicher etc. Passend zum Zeus, zum Olymp. Planetarisch wird der Schütze repräsentiert durch den Jupiter, der größte Planet im Sonnensystem, auch wieder recht schön passend. Das konnten die Altvorderen, die den Planeten die Namen gegeben haben, gar nicht wissen, wer jetzt gerade der größte ist. Sie konnten wissen, wer der leuchtkräftigste ist, das ist die Venus. Aber die Venus ist bekanntermaßen gerade mal etwa so groß wie die Erde. Sie konnten nicht wissen, ist jetzt der Saturn oder der Jupiter größer, und sie haben trotzdem mit hoher Treffsicherheit dem Zeus den größten Planeten zugewiesen. Und da ist er schon, und passend zu seiner Art und Weise finden wir ein buntes, königliches Kleid, königlich im Sinne der Farben und auch der Verschnörkelungen, passend zu einem Herrscher, hat er natürlich das schönste Schnörkelkleid an. Das Besondere beim Planeten Jupiter neben seiner Größe ist, dass er natürlich einer der großen Gasriesen ist. Wir haben ja 4 Gasplaneten, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und der Jupiter als äußerste Besonderheit verfügt oder beherbergt diesen sogenannten roten Fleck. Eine sehr konstante, augenartige Wirbelstruktur, die auch den Planetenkörper umkreist. In ungefähr 10 Stunden geschieht es. Die Umlaufzeit, die Tagesdauer am Jupiter ist also etwa die Hälfte von der Erde, ein bisschen weniger noch. Und dieser große rote Fleck ist ein gigantisch großer Wirbelsturm. Dieser schwarze Fleck ist nur ein Schatten. Das ist ein Schatten eines der Monde. Jupiter hält sich passend zu einem Herrscher, einem großen Hofstaat, könnte man sagen, sprich ja ganz viele Monde, Dutzende Monde. Und hier sehen wir den Schatten nur von einem seiner Monde, von einem der 4 großen Monde, die Galileo Galilei 1610 in einer Februarnacht als erster Mensch, zumindest nachweislich dokumentiert, beobachtet hat. Der Galilei hat also durchs Fernrohr durchgeschaut, das er sich selbst gebaut hat, das war ein sehr bescheidenes Fernrohr, schlechte Auflösung. Aber trotzdem ist er drauf gekommen, wenn man da durchschaut, am Tag X plus 5, X plus 7, X plus 10 etc., finden sich immer 4 kleine Sternerl in der Nähe des Planeten. Und die stehen jedes Mal anders. Manchmal ist eines von denen verschwunden gewesen, dann wieder sichtbar. Und er hat dann gefolgert, dass das, was Aristarch von Samos schon gesagt hat, etwa 200 Jahre vor unserer Zeit, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt ist und die Planeten kreisen um die Sonne, dass das stimmt. Und dass Kopernikus, der das wieder aufgegriffen hat, in seinem Sterbejahr, 30 Jahre nach der Entdeckung dessen, dass es sich so verhält, dass die Planeten nicht um die Erde kreisen, sondern eben um die Sonne, hat der Galilei sozusagen empirisch beweisen können. In der Beobachtung. Und es war dramatisch. Weil damit klar war, dass nicht der Mensch die Krönung der Schöpfung ist und im Zentrum sich des Sonnensystems und der ganzen Welt und des Universums befindet, sondern es ist die Sonne. Und es wurde praktisch die Erde an einen Randplatz verwiesen. Das hat den Entscheidungsträgern der Politik und Wirtschaft nicht so gut gefallen, und am allerwenigsten dem Klerus. Deswegen hat er sich auch mit denen, obwohl es nicht wollte, angelegt. Und Sie wissen, da gab es einen Prozess und er wurde verurteilt. Aber weil er den damaligen Papst schon aus Jugendjahren sehr, sehr gut kannte, ist es nicht mit dem Tod geendet für den Galilei, sondern nur mit einem Hausarrest. Die galileischen Monde. Und eines der galileischen Monde, den Schatten, den sehen wir da hier. Also diese 4 hellen Sterne, die er gesehen hat, als erster empirischer Wissenschaftler, die sind also nach dem Galilei benannt. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Klarerweise tragen diese Monde die Namen zumeist von Gespielinnen des Zeus, mit Ausnahme des Ganymed. Das ist ja der fesche Jüngling gewesen, den sie da Zeus gekrallt hat, verkleidet als Adler und hat ihn dann auf den Olymp verschleppt und ihn dort zum Mundschenk der Götter gemacht. Zwangsbeglückung. Hier noch eine Nahaufnahme. Wir sehen diese wunderschönen girlandenartigen Strukturen der Wolkenbänder in der Atmosphäre des Jupiter. Königlich, majestätisch und einfach ganz prächtig, farbenfroh. Sie sehen ganz rechts noch angeschnitten den großen roten Wirbelsturm. Hier eine Panoramaaufnahme der gesamten Jupiteroberfläche, noch einmal der Fokus auf den großen roten Fleck. Warum gibt es da so viel Farbe in der Atmosphäre des Jupiter? Weil es da sehr viele Dreifachverbindungen gibt zwischen Kohlenstoff und Stickstoff und das sind oftmals sehr farbgebende Verbindungen. Auf Erden ist es in der Schützezeit Spätherbst, Frühwinter passend wäre, zum Beispiel eben hier eine Winterlandschaft, schneebedeckt, eine Holzblockhütte, drinnen vielleicht ein Lagerfeuer und ein paar Gläser Wein. Und um diese plaudert es sich ganz besonders, lässt es sich philosophieren, lässt es sich nachsinnen über den Sinn der Welt und man tritt, obwohl man vielleicht in einer Blockhütte ist, die Reise in die große, weite Geisteswelt auch an und macht dort seine Entdeckungen und möchte diese auch natürlich vermitteln. Klassische Schützequalität, der Lehrer und auch vielleicht der Hochwürden, der da dorthin. Beim Lagerfeuer, da plaudert es sich. Oder beim Kaminfeuer wollte ich sagen, da plaudert es sich am allerbesten. Geht uns aber eigentlich beim Schützen um die Überwindung dieser seiner. Ne, das ist ja das gegenüberliegende Tierkreiszeichen von den Zwillingen. Geht uns also darum um die Überwindung des Befriedigens einer Reihe von Trieben, vermittels vielleicht der Askese hin zur wirklichen Wahrheit und zur wirklichen Erkenntnis, die dann weitergegeben werden soll. Dieses Bild kann man auch als Symbol stehen lassen im Sinne des Überwindens des eigenen Schmerzes, so wie es auch Chiron gemacht hat in dieser Darstellung eines Künstlers, den wir gar nicht kennen. Dieses Bild wurde gefunden an einer der Innenwände der versunkenen Stadt Pompeji. Und es zeigt uns also da den Chiron, der Lehrmeister, der hier einen seiner Schüler gerade das Lautenspiel beibringt. Der Chiron hat ja die mythologische Geschichte hinter sich, dass er als entstelltes Wesen, völlig andersartig und abartig war, verstoßen worden ist und hat zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder er ergibt sich und er ergibt sich diesem Muster des Selbstmitleides oder er steigt aus diesem Schmerz heraus und wird zum Phönix, steigt aus seiner eigenen Asche und lernt aus dem Schmerz und wird ein Lehrer. Und genau das hat Chiron gemacht, lebte am Fuße des Berges Pelon und keine geringeren wie Aeneas, Achilles und auch Asklepios waren seine Schüler, denen er dann seine schmerzhaft errungenen Erkenntnisse mitgeteilt hat, auf joviale Art und Weise. Meister Jofra präsentiert uns die Schützen in diesem Bild. Jetzt traue ich fast nicht da durchfahren, aber ich tue es jetzt trotzdem. Schauen wir uns das einfach mal ein bisschen an. Bleibt noch ein bisschen, da bin ich froh. Wie stellt er uns den Schützen dar? Zunächst mal erinnert er uns ein bisschen an die Avidya, an das Nicht-Erkennen. Und im polaren Gegensatz den Zeus, der sich da elegant auf den Adler stützt, an die Erkenntnis. Das erinnert uns auch gleichzeitig an das Nachbar-Tierkreiszeichen, wo es genau um die Überwindung, die Transformation der ureigensten Kräfte gegangen ist. Das Skorpionische, das Schlangenartige, das Bestialische, das, was uns wirklich quält, überwinden und das uns dann zum Adler werden lässt. Daher gibt er diesen Zeus hier den Adler nebenan, der dann den Pfeil, der schon aufgespannt ist, am Bogen des Schützen, auch noch das göttliche Licht, den intuitiven Geistesblitz empfängt. Eine der großen Qualitäten des Schützen ist, wenn es gelebt wird, die Intuition. Also jener Zeitpunkt einer momentanen Anschauung und des Erkennens der Wahrheit. Der Schütze stellt sich da also auf einen Felsen, ist weithin sichtbar, es gefällt ihm gut, ist in einer erhabenen Position, überblickt die Landschaft. Wir haben hier im Hintergrund die Wintersonnenwende. Und passend zum Schützen hat er viele Pfeile, viele gute Ideen, die er rasch abfeuert. Und einige von ihnen gehen ins Schwarze und nur wenige erfahren Tiefgang. Tiefgang erfahren jene, die dann wirklich versehen sind mit diesen göttlichen Funken der intuitiven Erkenntnis.